wie ein Roman entsteht. Der junge Mann, von dem hier länger die Rede sein wird, war ein Autor. Sonst fast nichts, nur ein Autor. Dazu war er noch klein und dick und er war in der Schule ein schlechter Turner. Das war denn auch das Thema seines Romans, der ihm Anerkennung und Ehre einbrachte. Seither lebte er in seinem Zimmer, wie in einem Hotelzimmer, stets erwartend, dass es klopfen würde, dass er die Tür öffnen würde, ein Page mit einem Zettel vor der Tür stehen würde oder gar das irgendeine Mädchen selbst. Es klopfte also. Und vor der Tür stand einer, der vorerst nur sagte und ohne zu grüßen: Ich lese keine Bücher. Ja und, sagte der Autor, und, sagte der Fremde, und ich will in Ihren Roman. Da schlug der kleine, dicke Autor die Tür zu, ging zu seinem Tisch und begann zu schreiben. Er schrieb: Der junge Mann, von dem hier länger die Rede sein wird, war ein Autor, sonst fast nichts, nur ein Autor. Dazu war er noch klein und dick und er war in der Schule ein schlechter Turner. Und das hätte nun so weitergehen können wie in der Geschichte mit dem hohlen Zahn, wenn nicht der andere die Tür eingeschlagen und gesagt hätte: Scheißkerl. Da fragte sich der Autor, ob er sich so etwas bieten lassen müsse, und wenn er sich das fragte, fügte der andere noch an: Sie schreiben immer nur, dass sie klein und dick sind und ein schlechter Turner. In Wirklichkeit aber sind sie klein und dick und ein schlechter Turner. Das machte den Autor so wütend, dass er das Streichquartett 131 von Ludwig van Beethoven auflegte in einer Aufnahme mit dem Melos-Quartett, und sie hörten sich das gemeinsam an und rauchten je eine Zigarette. Währenddem ging die Sonne unter. Und weil wir später nicht mehr dazukommen werden, es zu erwähnen, sei schon jetzt erwähnt, dass später der Mond vor dem Fenster stehen wird. Aber wir müssen uns beeilen, die Geschichte ist ohnehin schon viel zu lang. Das Streichquartett 131 von Beethoven, ich lasse Ludwig van und Melos Quartett mit Absicht weg, um Zeit zu sparen. Das Streichquartett 131 von Beethoven allein schon dauert 37 Minuten und 54 Sekunden. So lange nun wollen wir schweigend verharren, bis uns das Streichquartett wieder eingeholt hat. Da haute dieser unangenehme Fremde mit der Faust auf den Plattenspieler und sagte: Ich halte das nicht aus. Sie sind nicht nur klein und dick, sie sind auch langweilig. Ich gehe jetzt wieder. Sie haben sich wohl gedacht, mein lieber Freund, es sei schwer, in einen Roman zu kommen, aber es ist sehr leicht. Nur kommt keiner mehr raus. Sie sind jetzt drin, sagt der Autor, und wenn Sie rausgehen, dann ist Ihr Rausgehen auch drin. Zudem kann ich Sie rausgehen lassen, wann ich will, aber im Augenblick passt mir das gar nicht, weil der Mond noch nicht vor dem Fenster steht und weil wir noch den Schnee zu beschreiben haben, der unter Ihren Schuhen zu klirren haben wird, damit wir auch ein bisschen Weihnachten in den Roman reinkriegen. Auch sind Sie, mein lieber Freund, schon länger hier, als diese Geschichte dauert. Sie muss kurz sein. Verstehen Sie, sie muss kurz sein. Fürs Fernsehen muss alles kurz sein. Und wir verrödeln unsere Zeit mit so langen Dingen wie Ludwig van Beethoven, Streichquartetten, Sonnenuntergängen. Wir müssen es in dieser kurzen Zeit ein bisschen schneien lassen, damit sich der Mond in dem Schnee, der unter ihren Füßen knirscht. Klirren hat zwei Silben, knirscht hat nur eine Silbe. Nein, es geht. Klirrt hat auch nur eine Silbe, also unter ihren Füßen klirrt. Ganzer Satz. Damit sich der Mond in dem Schnee, der unter ihren Füßen klirrt, spiegeln kann. Ach, hätten wir doch nur diese Minuten schweigend verharrt, bis unser Streichquartett 131 von Ludwig van Beethoven in der Aufnahme mit dem Melos-Quartett auch nur ein bisschen eingeholt hätte. Ein bisschen Langeweile, wissen Sie, mein Freund, ein bisschen mehr Langeweile. Wenn Sie in meinen Roman wollen, dann setzen Sie sich und haben Sie 300 Seiten lang Geduld. Noch nicht mal den halben ersten Satz von Beethoven haben wir uns angehört. Vom Stier, der auch nur ein Mensch war. Die Bachhofners waren stille, freundliche Leute, Bauern, und ich verbrachte meine freien Nachmittage und meine Ferien bei ihnen. Ich war sehr stolz darauf, dass ich hier richtig arbeitete und brauchbar war. Meine Arbeit war wohl keine große Hilfe, aber die Bachhofners bestärkten mich im Gefühl, dass ich so etwas wie unentbehrlich sei. Ich war damals wohl 10 oder 11 und selbstverständlich wollte ich jetzt Bauer werden. Es war eine gute Zeit und sie tat mir gut und sie hatten Käse und Speck und die Brotscheiben waren sehr viel dicker als jene zu Hause. Es war während des Kriegs oder kurz nachher. Die Lebensmittel waren rationiert und das Glück hatte zu einem guten Teil mit Speck und der Dicke der Brotscheiben zu tun. Sonntags hatten die Bauern viel Besuch von Städtern, die nun mit ihnen auf Zeit befreundet waren. Ich verachtete sie, weil ich selbst ja kein Besucher war, sondern ein Bauer, der dazugehörte. Aber es überrascht mich heute, dass ich trotz meiner Erinnerung an eine gute Zeit fast nichts mehr weiß davon. Ich versuche mir die Gesichter von Herrn und Frau Bachhofner in Erinnerung zu rufen und es gelingt mir nicht. Ich muss das alles irgendwie verdrängt haben. Und ich glaube, ich weiß weshalb. Eines Tages, die Bachhofners waren nicht zu Hause, denn sie hätten das bestimmt nicht zugelassen, sagte der alte Knecht zu mir, geh mit dem Stier, mit dem Moni, zum Bauer da unten. Und er drückte mir einen Strich in die Hand, gab mir einen Stecken mit einem Haken in die andere Hand und sagte, wenn er dumm tut, dann haust du ihm den Stecken über den Schädel und legst dich hin und bewegst dich nicht. Ein riesiger Stier, ein Simmentaler mit blutunterlaufenen Augen, mit Locken zwischen den Augen wie der Teufel. Und ich weiß, dass es nicht wahr sein kann, aber er war einige Meter hoch. Und ich war sehr klein und ich zitterte. Ich schaute ihn nicht an, ich ging nur neben ihm her. Der Strick blieb locker. Ich fürchtete, dass ich stolpern könnte auf dem Weg. Und ich sprach die ganze Zeit nicht eigentlich zu ihm, sondern leise, wie man betet, vor mich hin. Bitte mach mir nichts. Mach mir nichts, tu mir nichts an, bitte, bitte. Auf dem ganzen Weg ohne Unterlass und auf dem ganzen Weg zurück, bitte, bitte. Und wie ich zurückkam, waren die Bachhoffers auch wieder da und sie waren so froh wie ich, dass ich wieder heil zurück war. Ich führte ihn in den Stall und band ihn fest. Und wäre das das Ende der Geschichte, ich hätte sie längst vergessen. Aber der Stier wollte jetzt nur noch mit mir zu tun haben. Er wehrte sich gegen alle anderen und sie hatten ihre Mühe mit ihm. Und alle 2, 3 Tage kam ein Telefonanruf, der Peter muss kommen, es ist etwas mit dem Stier. Der Peter muss kommen, der Vieharzt ist da. Und ich weinte und ich fürchtete mich und ich wünschte ihm alles Schlechte, wenn er nur kaputt gehen würde. Er mochte mich. Da konnte ich nichts dagegen machen und ich fürchtete ihn. Und wäre das das Ende der Geschichte, ich hätte sie längst vergessen. Aber es gab einen letzten Anruf, der Peter muss kommen. Und ich führte ihn zum Schlachthof, trottete weinend und schluchzend neben ihm her und verfluchte mich dafür, dass ich ihm das angewünscht hatte. Er tat mir leid, der Mächtige, der Übermächtige, an seinem Ende. Er war jetzt auch nur noch ein Mensch. Ich gab ihn dort ab, drehte um und rannte raus und hielt mir die Ohren zu. Ob er gewusst hat von seiner Macht? Wohl kaum. Vielleicht ist er aber ein ganzes Leben ausschließlich Menschen begegnet, die Macht über ihn haben wollten. Und vielleicht liebt er deshalb jenen Kleinen, der von vornherein ohnmächtig war, ohnmächtig wie er. Sei es, wie es wolle, aber jede Macht ängstigt. Die Macht, jede Macht, lebt von der Angst, die sie verbreitet. Es will mir heute noch nicht in den Kopf gehen, dass es Menschen gibt, denen es Lust bereitet, mächtig zu werden und mächtig zu sein, denen es Lust bereitet, gefürchtet zu sein. Denn wer Macht will, muss vorerst mal Angst verbreiten. Und warum sind sie so beliebt, die Mächtigen, bei jenen, die sich vor ihnen fürchten? Zugegeben, ein klein bisschen war ich schon stolz, wenn ich neben meinem Stier ging. Ein kleiner Bub neben einem mächtigen Freund. Warum erinnere ich mich nicht an seinen Namen? Er muss doch einen Namen gehabt haben. Und so laufen halt denn die Verängstigten jenem nach, der Angst verbreitet und Sicherheit verspricht. Eine absurde Paarung. Und glauben dabei, sie seien selbst mächtig, weil sie dem Mächtigen gefallen. hat mir wieder jemand eine Geschichte geklaut. Sie ist nicht mehr drin. Doch. Im Hafen von Bern im Frühling. Vor vielen Jahren fragte ich in einem Tabakgeschäft in Bern nach kubanischen Zigaretten, Batagas. Das freundliche Mädchen, das mich bediente, war offensichtlich noch nicht lange hier, wohl erstes Lehrjahr. Es schaute mich mit großen, ungläubigen Augen an und ich wiederholte meine Bitte. Sie schaute noch einmal, diesmal verträumt. Vielleicht sah sie jetzt Palmen und Sonne und ein blaues Meer und dann sagte sie, einen Augenblick bitte. Ging nach hinten und kam nach einiger Zeit zurück. Nein, sagte sie, wir haben im Augenblick keine mehr. Und Obmann, fragte ich, wir haben im Augenblick überhaupt keine kubanischen Zigaretten mehr. Und ich fragte, ob sie wieder welche haben werden und wann. Und wieder ihr Blick und ihre wunderbare Antwort, die mich hier in Bern und hier von diesem schüchternen und verträumten Mädchen überraschte. Wissen Sie, wir haben bereits September. Jetzt kommt wohl kein Schiff mehr an. Im Frühling vielleicht wieder. Und seither oft im Frühling und eigentlich nie im September fällt es mir wieder ein, jetzt kommen vielleicht die ersten Schiffe an mit Zigaretten für Bern in der Schweiz. Und ich sehe das staunende Mädchen vor mir und ich lächle. Geografie ist bei allem Elend in der Welt und bei dauernd zunehmendem Elend etwas Romantisches geblieben. Die weite Welt, die Palmen, die Sonne, das Meer und schon ein kleiner Schritt über die Landesgrenze, sei das auch nur auf dem Atlas und es beginnt danach zu riechen. Warum, frage ich die Frau, die mir zufällig sagt, dass sie mit ihrem Mann für 2 Wochen in die Karibik gehe, wohin sie denn genau gehe? Ich war noch nie dort und würde die Gegend auf der Weltkarte wohl finden, aber nicht auf Anhieb. Und sie sagt die Namen von 2 Inseln, die ich noch nie gehört habe, und ich nicke und sage, aha, die Namen klangen gut. Und wo liegt eigentlich Togo? Irgendwo in Afrika. So wie Sommiswald im Bernischen liegt oder irgendwo in der Schweiz. Und wenn einer sagt, er komme von der Elfenbeinküste, kriegt er vom Schweizer die Antwort, ich war schon 3-mal in Kenia. Das liege ganz anderswo, sagt der Erste, und der Zweite sagt, aber in Afrika. So weit weg kann das ja nicht sein. Sollte aber ein Amerikaner die Schweiz und Schweden als dasselbe empfinden, dann werden wir empfindlich. Jahre nach meinem Zigarettenkaufversuch in Bern traf ich irgendwo in Amerika, Kentucky, in einer Bar einen alten Mann, einen Mexikaner, der schon lange hier lebte und dessen Englisch glücklicherweise immer noch so schlecht war wie meines, so dass wir uns recht gut verständigen konnten. Er fragte mich nach meiner Herkunft und als ich Switzerland sagte, sah ich, wie sein Kopf verzweifelt in der Geografie wühlte. Und dann fragt er, wie heißt eure Hauptstadt? Bern, sagte ich. Und er begann über das ganze Gesicht zu strahlen, klopfte sich auf die Schenkel und sagte, ja, im Hafen von Bern, da sei er oft gewesen. Er sei lange zur See gefahren, Handelsmarine. Ich wollte schon meine gut schweizerische Schulmeisterei auspacken und ihn korrigierend belehren, als mir die Erinnerung an das Mädchen im Berner Tabakgeschäft zu Hilfe kam. Warum nicht? Warum soll er jetzt, wo er sich doch so freut, nicht im Hafen von Bern gewesen sein? Und ich entschied mich freundschaftlich dafür, dass es mir nichts ausmacht, wenn Bern für einmal am Meer liegt und einen Hafen hat. Dann kennst du sicher auch die kleine Spelunke, die schmutzige und laute, gleich links in der kleinen Gasse, die Ankerbar. Die mit der vollbusigen, schwarzlockigen Kellnerin, ruft er aus und ich sage gelassen, die Jane. Und er hat bereits eine kleine Träne im Auge und fragt, ob sie denn noch lebe, die Jane. Und ich sage, ja, wohl schon, aber sie arbeitet schon lange nicht mehr dort. Wir werden älter, mein Freund. Amigo, sage ich. Und er sagt, wem sagst du das? Und wir erzählen uns durch die Geografie von Bern und ich sehe das alles, die Kneipe, den Wirt und die Chain und den großen Fischmarkt unten am Hafen. Und ich kriege Heimweh. Heimweh nach meiner Hauptstadt Bern. Nach der Ankerbar und nach Chain. Und auch er wischt sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen. Und in Bern steht wohl eine ältere Frau in einem Tabakladen und wartet auf das Schiff, das kommen wird im Frühling. Meine langen Reisen nach Biel. Ich mag lange Bahnfahrten. Und ich mag sie vor allem, wenn sie zwecklos, also ziellos sind und ins Nichts oder ins Irgendwo führen. Die dauernde Flucht, aber abgesichert durch Geleise, die zurückführen nach dem Zuhause. Eine kurze Fahrt durch den Weißensteintunnel zwischen Solothurn und Moutier und schon ist man in einer ganz anderen Welt, die weit weg sein könnte. Schottland oder Irland oder Südamerika. Und bei der Rückfahrt das Bild wieder nach und nach verlieren. Und beim nächsten Mal wieder erstmalig und einmalig vom Bild der wunderbar fremden Welt überrascht sein. Die schönste und liebste Bahnreise aber in eine andere Welt war auch die kürzeste, 15 Minuten von Solothurn nach Biel. Woche für Woche. Immer am Donnerstag, seit über 30 Jahren. Ich traf Jörg Steiner. Wir tranken Rotwein und freuten uns, zusammen zu sein. Und wir spielten dabei eigentlich von Anfang an die alten Männer, denen die Welt fremd geworden ist. Wir jammerten und spotteten und blödelten und wurden dabei Woche für Woche älter, bis wir alt waren. 3 Tage vor seinem Tod besuchte ich ihn, wie immer am Donnerstag im Spital. Er ließ für mich einen Wein kommen und nahm auch selbst einen Schluck. Wir hatten es gut wie immer, wie vor einer Woche, als wir noch von der einen Beiz in die andere zogen. Der Abschied auf dem Bahnhof war seit je ein Ritual. Wir sprachen nie davon, es war einfach so. Ich stieg im hintersten Wagen ein, er kam ans Fenster und drückte seine Handfläche ans Glas und ich auf der anderen Seite meine. Dann ging er nach vorn zur Treppe und wartete auf die Abfahrt des Zuges. Und wie ich an ihm vorbeifuhr, winkte er mit großen seitlichen Armbewegungen dem Zug und mir. Es war wie ein Abschied für lange, für sehr lange Zeit. Meine Fahrt in eine fremde Welt, sein Zurückbleiben in einer fremden Welt. Nein, nicht ganz im Ernst, aber gespielt mit dem Ernst von Kindern. Das Spiel der alten Männer, die alte Männer spielten, in einer Welt, die uns nach und nach fremd geworden ist. Es fiel uns mehr und mehr schwer, über sie zu staunen. Dabei fanden wir uns recht gut zurecht in dieser so penetrant neuen und dauernd noch neueren Welt. Daran lag es nicht. Computerkurse für Senioren sind zwar nützlich, aber nicht eine Einführung in eine Welt, die durch Marketing das Staunen verloren hat. Vielleicht haben wir das versucht an unseren Donnerstagen, das Staunen zu üben. Wissen Sie, was ein Waldrapp ist? Kennen Sie die kleinen Tautropfen in den Blüten der Kapuzinerli? Mit wem soll ich jetzt darüber sprechen? Ein Zoologe hilft mir da nicht und ein Botaniker auch nicht. Es gibt viele Sachen, über die ich nur mit Jörg reden konnte. Nein, keine persönlichen Probleme oder so etwas, sondern banale Dinge, über die wir uns freuen konnten, über die wir lachen, spotten und staunen konnten. Die kurze Reise von Solothurn nach Biel wurde in der Beiz zur langen Reise in unsere Welt, die wir uns auf Sprache zusammenbastelten. Ich werde oft zu mir sagen, das muss ich dem Steiner erzählen und schmerzlich feststellen, dass ich es nie mehr und niemandem erzählen kann. Er hat unsere gemeinsame Sprache mitgenommen. Sie taugt jetzt nichts mehr. Mir fallen dabei auch andere tote Freunde wieder ein. Meine Frau Therese, der griff zum Telefon, das muss ich Therese erzählen. Nur Therese versteht das und feststellen, dass sie das Telefon nicht abnehmen wird. So ist das. Die Toten nehmen die Sprache, die man mit ihnen gesprochen hat, mit ins Grab. Unser gemeinsamer Freund Max Frisch stellt in seinem zweiten Tagebuch die Frage: Wenn Sie an Verstorbene denken, wünschen Sie, dass der Verstorbene zu Ihnen spricht, oder möchten Sie lieber dem Verstorbenen noch etwas sagen? Ja, sicher. Etwas sagen. Erzählen. Erzählen. Weißt du noch? Nächsten Donnerstag werde ich wie immer zum Bahnhof gehen und wie immer Richtung Biel fahren. Ob ich da aussteigen werde, weiß ich noch nicht. Ohne Jörg wird mir die Reise doch zu kurz. Vielleicht fahre ich an Biel vorbei. Und zum Schluss und zur Unterhaltung eine saublöde Geschichte, die ich schon offensichtlich schon vor 13 Jahren hier gelesen habe. Eine Frau hat mich gestern gebeten, die doch wieder zu lesen. Also auf vielseitigen Wunsch. Wie das heißt. Es ist eine Geschichte, die ich im Auftrag des Südwestdeutschen Rundfunks geschrieben habe. Die machten Jahr für Jahr Lesungen in Locarno, im Tessin, im alten Grand Hotel, im zerfallenden Grand Hotel. Und der zuständige Redakteur war unheimlich stolz auf seine Idee, die nur er hatte, aus ein paar Millionen von Volksschullehrern, nämlich eine Geschichte zu schreiben, speziell für diesen Anlass, in dem zwei Wörter vorkommen müssen. Nämlich Ticino und Grappa. So ein Blödsinn. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, diesen Auftrag anzunehmen. Sehr wahrscheinlich haben sie zu viel bezahlt. Jedenfalls hatte ich die Geschichte, war noch nicht fertig, als ich mich auf die Reise machte nach Locarno. Und ich habe sie dann im Zug geschrieben, auf meinen kleinen Taschencomputer, im Speisewagen. Und so ist sie dann auch rausgekommen. Also eine Geschichte, in der die Wörter Ticino und Grappa vorkommen sollen, im Auftrag des Südwestdeutschen Rundfunks. Der Wächter in der White Horse Tavern ließ nicht davon ab, mich, nachdem er mich nach meiner Herkunft befragt hatte, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass ich also 4 Sprachen spreche, nämlich Deutsch, Französisch, Italienisch und wie heißt die 4. Ich bemühte mich, ihm beizubringen, dass ich keine fremden Sprachen spreche, außer ein bisschen Englisch. Aber es war hoffnungslos. Irgendein Schweizer Tourist muss ihm wohl bereits in einem Englisch, das noch schlechter war als meines, beigebracht haben, dass wir Schweizer, eben 4 Sprachen sprechen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als 4 Sprachen zu sprechen oder kein Schweizer zu sein. Und es blieb mir wieder einmal mehr nichts anderes übrig, als mich für das 2. zu entscheiden. Ich hasse es, 4 Sprachen zu sprechen. Und wenn schon 4, dann möchte ich sie selbst auswählen. Gälisch, Baskisch, Albanisch und Plattdeutsch zum Beispiel. Und im Übrigen ist es mein gutes Recht, 4-Sprachigkeit zu verweigern. In der 3 Ladies Bar dasselbe, der Besitzer, ein äußerst freundlicher, angenehmer, sanfter und altersschwacher Mafioso, kam sofort zu mir, legte seine Hand auf meinen Arm und sagte, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber wussten Sie, dass die Schweizer 4 Sprachen sprechen? Ich bin Schweizer, sagte ich. Oh, Entschuldigung, sagte er, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Dylan Thomas übrigens war nicht nur ein gnadenloser Trinker, er war auch Poet und er war Waliser. Er kam aus Wales. Aber er sprach kein Walisisch. Wussten Sie, dass Großbritannien 4-sprachig ist? Spanien ist auch 4-sprachig. Und Dylan Thomas starb in New York. Er brach vor der White Horse Tavern zusammen, ein wunderbarer Poet. Aber er sprach kein Walisisch. Wenn man sich vorstellt, dass auf seiner Insel nur spärliche 4 Sprachen gesprochen wurden und er ein Poet war und zudem noch aus Wales und kein Walisisch sprach und eigentlich nur Bier trank, aber riesige Mengen und Whisky wohl auch, und der geneigte Leser merkt die Absicht und ist so recht bestimmt, weil er vermutet, dass ich jetzt endlich jenen Schnaps erwähnen könnte, den man der Gegend der 3. von 4 Landessprachen zuordnet. Aber der geneigte Leser beruhige sich und merke nicht voreilig etwas. Und wir machen hier eine kleine Verschnaufpause und gehen in die Caesars Bar am University Place. Lassen uns dort vom Barkeeper erklären, dass die Schweizer 4-sprachig sind, regen uns darüber kaum mehr auf und würden jenen idiotischen Schweizer, der offensichtlich nichts anderes zu tun hat, als in New York herumzugehen und jedem Barkeeper beizubringen, dass die Schweizer 4-sprachig seien, nicht mehr totschlagen, sondern einfach totschweigen. André Ratti, irgendwie war er verwandt mit einem ehemaligen Papst, also nicht abstammend von jener Gegend der 3. von 4 Landessprachen, aber sonst durchaus ein Basler. Einer jener Basler also, die nicht selten in jener Gegend ein Häuschen besitzen, und Jörg Steiner und mich am Flughafen, Kennedy, ursprünglich ein Ire, ab, also am Flughafen ab, nämlich Ratti André und führt uns direkt in die White Horse Tavern, weil da eben Dylan Thomas täglich und bis zum Ende getrunken hat. Ein wunderbarer Poet. Er war aus Wales, wo man, nein, bitte nicht. Ich schaffe es nicht mehr. Da habe ich meine unausgelebte Viersprachigkeit auf dem Buckel und schon kommt ein Waliser mit seiner unausgelebten Viersprachigkeit. Wir brauchen eine Pause. Und wir gehen in jenes alte Steakhouse am Meat Market und trinken zu einem Porterhouse Steak zwei Flaschen vom besten Merlot der Welt, der in Long Island wächst und auch dort vergoren wird. Selbstverständlich erinnert mich der Merlot an jene Gegend, wo der Beste wächst und wo drei der vier Landessprachen gesprochen werden und wo man auch aus Trauben oder Trestern oder was auch immer einen Schnaps brennt, aber neige dich nicht zu sehr, geneigter Leser. So einfach, was heißt in dieser verfluchten Viersprachigkeit, schon einfach, so einfach wollte ich sagen, wollen wir es uns nicht machen und bestellen eine dritte Flasche von diesem wunderbaren Merlot von Long Island und einen Eiskübel dazu, indem wir den Merlot so richtig versauen, denn kein Merlot lässt sich besser versauen als ein guter. Und selbstverständlich kommt der beste Merlot nicht aus Long Island, sondern nur der beste versaute Merlot. Und wir bestellen eine vierte Flasche. Wo sind wir stehen geblieben? Entschuldigung, eine Frage. Sind wir überhaupt stehen geblieben? Und wenn, wo? Und haben wir überhaupt bezahlt im Steakhouse? Oder wollen wir zur Sicherheit noch einmal zurück? Wir könnten ja, damit es nicht so auffällt, noch so ein Fläschchen von diesem wunderschönen Merlot bestellen. Ich rufe den Kellner und erkläre ihm, dass die Schweizer, diese Hunderttausenden, diese Millionen von Schweizern, alle viermal vier Sprachen sprechen. Und er verwirft die Hände und schreit und ich sage ihm gelassen auf Romanisch, dass er sich diesen Merlot mal könne, wo er auch wolle. Gerade alles lasse ich mir als Schweizer auch nicht bieten und ich erwarte etwas mehr Respekt vor meiner Viersprachigkeit. Die richtige Vierfruchtkonfitüre übrigens kommt aus einer Büchse und hat im Abgang einen leichten Hauch von Blech, von Stahlblech und Pflaumen. Wir gehen weiter, denn wenn wir immer stehen bleiben, wissen wir nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, setzen wir uns. Und diese schönen, kleinen, kristallglasklaren Gläschen, für was sind die denn? Nein, halt so nicht. Man kann aus den kleinen Glaskannen auch Merlot trinken. Also bitte noch einen Merlot und noch einen Eiskübel und stehen bleiben. Ich bin Schweizer und ich weiß, was ein guter Merlot ist. Und bitte keine Kopfschmerzen. Schon als Jüngling badete ich in der Matcha. Ich war noch nicht 20, als ich schon guten Tag auf Italienisch sagen konnte. Die Existenz des Romanischen war mir nie lästig und ist mir kein Gräuel, ehrlich. Und meine Viersprachigkeit lasse ich mir nicht nehmen und wenn inzwischen alle Barkeeper Manhattans wissen, dass wir viersprachig sind, dann liegt das daran, dass ich und Ratti und Dylan Thomas und Steiner ihnen das vorgelebt haben. Und wir vier sind nicht die Einzigen. Die Viersprachigen sind Millionen. Und Dylan konnte kein Malaysisch. Das ist zum Nüchternwerden. Aber wir sind immer noch auf den Spuren des gottlos heiligen Trinkers, Dylan Thomas. Und bevor wir nüchtern werden, gehen wir noch in seine Lieblingsbar, die Ticino Bar, und lassen uns dort vom Kellner Nein geneigter lesen. Wir lassen uns vom unfreundlichen chinesischen Kellner in der Ticino Bar ein Bier zapfen. Ende. Fußnote des Herausgebers. Dass Dylan Thomas, bevor er im Rindstein vor der White Horse Tavern zusammenbrach, noch 14 Whiskys getrunken habe, ist eindeutig eine Legende. Es waren noch 2 kleine Biere, mehr nicht. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass dem Autor dieses Artikels kurz vor dem Eintritt in die Ticino Bar eine blonde Frau, die sich eben vom Dach gestürzt habe, in die Arme gefallen sei und ihn zu Boden gerissen und sterbend beide noch ins Ohr geflüstert habe, sie heiße Grappa. Und nachdem der Herausgeber hunderte von ehemaligen Stammgästen der Ticino Bar interviewt hat, kamen zum Schluss, dass mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass in der Ticino Bar in Manhattan je ein chinesischer Kellner gearbeitet hat. Hingegen konnte nachgewiesen werden, dass die Merlot-Traube tatsächlich in Long Island angebaut wurde. Dankeschön.